Es ist schön, wieder hier zu sein unter euch. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, das ist jetzt bestimmt einige Monate her. Aber es ist für mich immer eine schöne Freude, nach Hause zu kommen, hier in die Heimatgemeinde, und mit euch gemeinsam einfach Gemeinschaft zu haben, den Gottesdienst zu feiern und auch den Sabbat zu feiern. Heute in meiner Predigt möchte ich einerseits eine Erfahrungsstunde haben. Ich möchte über die Dinge erzählen, die ich in den letzten 2-3 Monaten erlebt habe, und dabei auch das mit einem Bibeltext verknüpfen, der mir dabei sehr besonders in den Sinn kam. Einige von euch wissen, was ich jetzt diesen Sommer gemacht habe, nämlich dass ich als Buchevangelist in der Schweiz unterwegs war. Und jetzt möchte ich, dass jeder von euch, der etwas mit dem Begriff Buchevangelist anfangen kann, einfach mal kurz die Hand hebt. Wer kennt diesen Ausdruck noch, Buchevangelist? Ja, okay, es sind doch ziemlich viele. Ein Buchevangelist geht von Tür zu Tür. Er klingelt an jeder Haustür und er versucht, Bücher weiterzugeben, Bücher zu verkaufen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ihr reagiert, wenn jemand bei euch an der Haustür klingelt. Da geht die Tür auf und plötzlich steht da ein Versicherungsvertreter oder jemand vom Roten Kreuz. Also man kennt dieses Gefühl schon so. Wie werde ich die Person jetzt am schnellsten los? Und wenn man selber jetzt in dieser Position ist, dass man derjenige ist, der klingelt, und derjenige ist, der den Leuten etwas geben möchte, etwas, von dem wir glauben, dass es etwas Gutes ist. Was haben wir verkauft? Wir haben Kinderbücher verkauft, auf der einen Seite charakterbildende Bücher, in denen Kinder lernen können, was gut und richtig ist, aber auch was falsch ist. Und aber auch Gesundheitsbücher. Wie können Leute Gesundheit fördern? Durch Nahrung, aber auch durch Pflanzen und solche Themen. Wie können wir etwas Gutes für die Menschen tun und sie erreichen? Da hat sich der Verlag in der Schweiz was überlegt, nämlich mit diesem Konzept. Familie, Gesundheit und aber auch christliche Literatur. Und wenn man so vor den Türen der Leute steht, hat man mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Wie kannst du klingen? Wie kann man nicht nach einem Vertreter klingen? Es ist doch so, man lernt ein Verkaufsgespräch auswendig in den ersten Wochen, in den ersten 2-3 Tagen. Und dieses Verkaufsgespräch führt man immer wieder vor. Und dann gibt es so, das fängt ungefähr so an: Grüezi wohl, ich bin ja in der Schweiz. Ich bin so froh, wieder in Deutschland zu sein, wo Leute gescheites Deutsch reden. Grüezi wohl, mein Name ist Bold und ich helfe hier in einer Familien- und Gesundheitsarbeit. Dabei besuchen wir alle 2-3 Jahre jeden Haushalt und stellen ganz kurz vor, worum es geht. Und ich würde auch Ihnen gerne kurz zeigen, worum es geht. Und dann wartet man ab. Manchmal sage ich dann auch, das dauert ein paar Minuten und dann können Sie mich sofort wieder weiterschicken. Und dann gucken mich die Leute an und sagen, ja, ich schicke Sie sofort weiter. Ja, das ist einige Male vorgekommen, war aber natürlich auch nicht gedacht, ne, dass sie so reagieren würden. Vor allem wir waren in der Ostschweiz unterwegs, so St. Gallen und die Umgebung. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren in der allerersten Woche, wir waren in Bern am Thunersee. Und ich sage euch, wenn man aus Deutschland rausfährt, in die Schweiz hineinfährt, man denkt, man ist in einer anderen Welt. Es ist so wunderschön mit den vielen Bergen. Während wir an der Autobahn vorbeifuhren, sahen wir, wie aus einer Klippe Wasser hervorsprudelte, wie aus einem Wasserfall. Und es war wunderschön. Dann der Thunersee. Der Thunersee ist gelegen an einer Schnellbahnstraße und die liegt ungefähr 12 Meter über dem Wasser. Und so kann man kurz stehen bleiben und runterspringen ins Wasser. Das haben wir auch 2-3 Mal gemacht. Einfach wunderschön die Gegend. Habe ich gedacht, nach den ersten 2-3 Tagen. Und dann ging es an die ersten Türen. An die ersten Türen und dann wurde mir sofort klar, okay, hier ist nicht viel zu holen. Und ich habe schon gedacht, dass Bern, die Region um Bern herum, schwierig sei. Aber die Ostschweiz war noch um einiges schwieriger, weil dort sehr viele Menschen versuchen, etwas zu verkaufen. Und auch oft Leute vorbeikommen und durch Betteln versuchen, irgendwie an Geld heranzukommen. Und so kämpft man mit diesen Herausforderungen, mit diesen Vorurteilen und versucht, innerhalb von wenigen Minuten eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen und in ein Gespräch mit ihnen zu kommen. Und Statistisch gesehen könnte man sagen, dass über 90% der Leute die Tür wieder zumachen. Nach den ersten zwei, drei Worten schauen sie auf deine Tasche, bleiben bei deiner Tasche hängen und machen die Tür zu. Dann 8% der Leute, mit denen du dich kurz unterhältst, haben kein Interesse. Und 2% oder 1-2% von den Leuten, die du antriffst, mit ihnen kommst du in ein Gespräch. Das bedeutet, wenn du am Tag 100 Türen machst, hast du vielleicht eine Tür, wo du ein gutes Gespräch bei hast. Die Frage ist halt, ob sich das lohnt. Lohnt es sich oder nicht? Und ich möchte zwei, drei Erfahrungen erzählen, warum ich glaube, dass es sich lohnt. Als Buchevangelist gibt es so diese Redewendung der letzten Türerfahrung. Man ist den ganzen Tag unterwegs gewesen, man hat nichts verkauft und dann die letzte Tür wird man reich von Gott gesegnet. Das ist so die Erfahrung, die viele BEs gemacht haben und oft ist nichts passiert. Einfach gar nichts passiert, der Tag ist vorbeigestrichen. Man hatte einen sprichwörtlichen Wandertag, an dem man viel herumgewandert ist. Aber es gab diesen einen Tag, ich weiß nicht, ob es Montag oder Dienstag war, aber ich bin an meiner letzten Tür, 17 Uhr, und mein Kollege und ich sprechen uns ab, wer macht diese letzte Tür? Ich war schon auf dem Weg, habe gesagt, gut, ich mache diese Tür, bin da hingegangen. Und mir öffnet ein älterer Herr die Tür, so an die 60 Jahre alt, 65. Ich erkläre ihm, was mein Anliegen ist. Er guckt mich an und reagiert gar nicht. Und dann habe ich es nochmal wiederholt, habe nochmal gesagt, wer ich bin. Und dann hat er gesagt, ja, doch, das Buch über die Pflanzen, das interessiert mich. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, ich habe das Buch in meinem Koffer, ich könnte das Buch holen, Sie könnten das Geld holen und dann könnten wir es gleich so abwickeln. Und er guckt sich das Buch an und man sieht wortwörtlich, wie er irgendwie am Ringen ist und am Denken ist. Und im letzten Endes hat er sich dafür entschieden, ging ins Haus hinein, kam mit dem Geld und ich kam mit dem Buch. Was ich danach sah, war, dass seine Frau aus der Tür kam. Und seine Frau spricht zu ihm und sagt, willst du jetzt wieder ein Buch kaufen? Nein, wir haben doch so viele Bücher da. Nein, wirf das Geld doch nicht aus dem Fenster. Was denkst du dir überhaupt dabei? Du liest das Buch doch sowieso nicht. Und ich denke mir so, nein, Herr, wieso? Nein, was soll ich machen? Weil man möchte natürlich schon auch was verkaufen mit den Leuten, auch weiter darüber hinaus in ein Gespräch kommen. Ich habe mit der Frau geredet, weil mir klar war, wenn ich die Frau jetzt für mich gewinnen kann, dann habe ich den Verkauf sicher. Weil das ist ja oft so. Ne? Und dann habe ich mit der Frau geredet, ich habe ihr erklärt, was ich bin, dass ich Theologiestudent bin, dass ich jetzt in meinem Praktikum unterwegs bin, versuche Leute kennenzulernen und diese Arbeit zu machen. Und dann hat sie gesagt, sehen Sie, wir würden Ihnen gerne etwas spenden. Und dann gucke ich sie an und sage, aber das wäre ja nicht fair. So, ich bin ja nicht gekommen, um Geld zu bekommen, einfach so. Das ist ja nicht die Arbeit, die ich tue. Und dann guckt sie mich an und sagt, aber ja, dann haben Sie wenigstens etwas. Und dann habe ich ihr gesagt, wortwörtlich, ich vertraue darauf, dass Gott das Geld in seine Hand nehmen kann, wenn ich seine Arbeit tue. Und dann sind wir darauf gekommen, dass sie auch Christen sind. Und dass sie auch in Jesus glauben, dann haben wir über den Glauben gesprochen. Und was mir in solchen Momenten sehr wichtig ist, ist herauszufinden, wie die Leute zu der Wiederkunft Jesu stehen. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute da draußen da sind, die an die Wiederkunft Jesu glauben, die sich darauf freuen. Und so war es auch bei diesem älteren Ehepaar. Man hatte gemerkt, wie sie auch ein Feuer für den Herrn hatten und einen tiefen Glauben gelebt haben. Im Endeffekt hat sie das Buch gekauft. Ich habe ihr noch der bessere Weg dagelassen. Sie hatte meine Kollegen und mich nochmal auf ein Glas Wasser eingeladen. Es war ja heiß an diesem Tag. Und wir konnten uns mit einem gemeinsamen Gebet verabschieden. Und das war so diese letzte Tür. Die letzte Erfahrung, die man an diesem Tag macht. Über 40 Minuten waren wir dort und haben uns mit den Leuten unterhalten. Aus dem Nichts. So war es aber auch, dass ich an einem anderen Tag bei einer Frau war und an der Tür geklingelt hatte und die Frau machte mir auf und guckt mich an, sagt, was wollen Sie denn? Ich habe sofort gemerkt, dass sie Deutsche war. Das merkt man in der Schweiz, wenn man dort unterwegs ist. Und was mich erstaunt hatte, sie machte plötzlich die Tür auf und ließ mich rein. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich die Vorführung des Buches an der Tür mache. Also kam ich dann hinein in die Tür und plötzlich saß dort eine andere Frau, Sie kannte mich nicht, ich kannte sie nicht, ich kannte die Hausbesitzerin nicht. Und so saßen wir dann an diesem Tisch und ich habe die Vorführung gemacht. Und dann, während der Vorführung, kam plötzlich der Mann mit einem anderen Mann. Dann sagte die Frau, ich kenne die anderen, das andere Ehepaar kenne ich gar nicht. Der hat meinen Mann irgendwie angeschleppt. Und dann saßen wir dort mit den 5 Leuten, haben Kuchen gegessen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Herr, was mache ich hier? Weil ich hatte so den Eindruck, sie würde niemals was kaufen. Niemals. Und dann haben wir uns unterhalten, die Leute sind weggegangen. Und sie hat erzählt, dass sie selbst einmal auch Philosophie und Theologie studiert hatte. Und dann haben wir uns ein bisschen philosophiert. Und der Mann erzählte dann, dass er aus Stuttgart kam und bei Daimler gearbeitet hatte, damals als Mechaniker. Und dann fragte er mich, was machen Sie denn hier? Versuchen Sie was zu verkaufen? Mir war ja klar, dass ich nichts verkaufe, also habe ich gesagt, nein. Und dann guckte er mich an, okay, was machen Sie dann hier? Was wollen Sie hier? Und dann habe ich gesagt, ja, wir philosophieren, wir reden über Gott und die Welt. Und dann, ja, damit war er zufrieden mit der Aussage. Und ist dann weitergefahren und musste was Geschäftliches erledigen. Und kurz bevor ich gegangen bin, kam die Frau zu mir, steckte mir die Hand aus und gab mir 100 Franken. Einfach so, aus dem Nichts. Gab sie mir einfach so 100 Franken. Und ich habe mir die Frage gestellt, wieso? Ich glaube, wenn wir unser Vertrauen in Gott legen, dann tut er große Dinge für uns. Was für mich am schönsten war, dass ich der Frau am Ende das Buch vom Schatten zum Licht geben konnte. Einfach weil sie auch diese theologische Bildung und das Interesse dafür hatte und sich sehr über dieses Buch gefreut hat. Am Ende fragte sie noch, ja, was kostet das Buch denn? Und ich sagte, nee, das Buch ist geschenkt. Es war aber auch so in den letzten Wochen, so 2, 3 Wochen bevor es vorbei war, dass ich noch etwas erlebt hatte, wo ich an einer Tür geklingelt habe und ein kleines Mädchen mir die Tür geöffnet hatte. Und ich fragte natürlich dann in so einer Situation, ob die Eltern zu Hause sind. Dann kam die Mutter und meinte dann, ja, was machen Sie denn? Ich habe mich vorgestellt und dann meinte sie, haben Sie dann einen Arbeitsausweis dabei? Und dann war ich ziemlich froh, dass ich diesen dass ich meinen Arbeitsausweis dabei hatte. Und dann meinte sie, ja, es kommen hier oft Leute vorbei, die haben keinen Arbeitsausweis. Studenten, die versuchen zu betteln und Leute, die versuchen irgendetwas zu verkaufen mit Postkarten und all den Dingen. Man merkt, dass die Leute wirklich oft genervt sind von solchen Sachen. Dann habe ich erwähnt, dass ich Theologiestudent bin. Und das war so gegen 2 Uhr. Ich bin gegangen, es war 18 Uhr. Wir waren 4 Stunden dort. 3,5, 4 Stunden waren wir dort, haben uns über den Glauben unterhalten, über ihre Lebenserfahrung. Sie erzählte mir auch, dass sie vor Jahren eine Freundschaft zu einem Pfarrer hatte, mit dem sie sich viel ausgetauscht hat, mit dem sie viel gebetet hat auch. Und weil sie halt im Krankenhaus tätig war, in der Umgebung auch, und viel Leid gesehen hat im Krankenhaus, das sie selbst verarbeiten musste. Und man hat gesehen, dass es ihr körperlich und geistig nicht so gut ging. Sie war krank, das hat man gesehen. Und wir haben uns unterhalten über die vielen Dinge und eines, das sie sagte, war halt, ich bin erstaunt, dass es immer noch Leute gibt, die mich nicht über den Tisch ziehen wollen. Menschen, die wirklich interessiert sind. Das hat sie so nicht formuliert, aber das war so der Ton, der rüberkam. Und die 11-jährige Tochter kam immer mal wieder her und hat versucht, das Gespräch anzubinden, hat uns ein Eis gebracht, ein Stück Schokolade. Und dann fragte sie mich plötzlich nach meiner Adresse und ich dachte, wieso fragt mich ein 11-jähriges Mädchen nach meiner Adresse, während die Mutter denn dabei sitzt und wie sollst du auf sowas reagieren? Und ich habe ihr die Adresse gegeben, habe ihr gesagt, ja, wenn du willst, kannst du mir eine Postkarte schreiben. Und das wollte sie ja machen. Und jetzt hatte ich letzte Woche eine Postkarte von ihr erhalten. Sie waren in Mailand, dort war eine Gesundheitsexpo, eine der größten der Welt und von dort haben sie mir eine Postkarte geschrieben. Und das sind so Momente, wo man denkt, wow, das ist echt schön. Ich kann mich noch erinnern, auch an einem Nachmittag klingel ich ganz unbefangen an meinen Türen, weil sobald man an einem Tag 2, 3 Türen gemacht hat, ist jegliche Nervosität wieder vergangen. Aber so diese ersten 2, 3 Türen, wo man sich einfach nur übergeben könnte und einfach weglaufen könnte. Ich glaube, viele Leute, die das auch gemacht haben, kennen dieses Gefühl. Dieser Unwille, man will einfach nicht. Und dann klingelt man doch, weil man weiß, es ist meine Aufgabe. Jetzt zumindest für diese 2 Monate. Und ich klingel an dieser Tür und ein junger Mann öffnete ganz verschlafen die Tür und fragte mich, was ich denn will. Ich habe meine Vorführung, also meinen Satz gesagt, den ich auch sage. Und er ließ mich hinein. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Junge ist sehr, sehr entspannt unterwegs. Hat mir erzählt, dass er nebenbei auch ein bisschen Marihuana raucht und solche Sachen. Also ganz, ganz und ganz, ganz entspannt unterwegs. ich glaube, die Gesetzeslage sieht das ein bisschen anders auch in der Schweiz, aber er war halt so. Und er hat mir erzählt, dass er vor 2 Wochen, glaube ich, von den Zeugen Jehovas hatte. Und wir haben uns unterhalten, ich habe ihm die Vorführung zu den Gesundheitsbüchern gemacht, weil ich dachte, ja, das könnte ihn vielleicht interessieren. Wir hatten uns dann auch 2 Stunden unterhalten mit ihm über den Glauben, über die verschiedensten Dinge. Ich habe ihm so ein bisschen das Heiligtum erklärt, was wir Adventisten darunter verstehen, auch über den Sabbat, unser Verständnis dazu und was wir unter Erlösung verstehen. Und im Endeffekt eigentlich eine etwas längere Bibelstunde, die wir miteinander hatten, wo er die ganze Zeit dabei saß und sehr, sehr konzentriert zugehört hat. Und am Ende meinte er dann, ja, sieh doch, es ist doch so, ich habe so das Gefühl, Gott lässt mich einfach nicht los. Erst letzte Woche mit den Zeugen Jehovas, jetzt du, der du hier vor meiner Tür bist. Und dann habe ich letztens noch diese Sache im Internet gesehen und er hatte so den Eindruck, dass Gott ihn nicht loslässt. Er, eine sehr gesellschaftskritische Person, die sich oft auch in Verschwörungstheorien verhangen hat. Das war so mein Eindruck von seiner Persönlichkeit her. Da war mir wichtig, dass ich mit ihm auch über den Glauben reden kann, weil der Glaube da eine gute Lösung, also die beste Lösung ist, die wir haben. Weil Leute, die sich gesellschaftlich kritisch auseinandersetzen, merken, wie viel Verkehrtes in unserer Gesellschaft heutzutage passiert. Und sind einfach enttäuscht und hoffnungslos. Und da Hoffnung zu bekommen, ist etwas sehr, sehr Schönes, glaube ich. Deswegen mit ihm, das ist auch eine wunderbare Erfahrung einfach. Vor allem, man weiß halt nie, wem man an der Tür begegnet. Manchmal begegnen dir die Leute in Unterwäsche dort. Dinge, die du eigentlich gar nicht sehen willst. Dann begegnen dir Leute, die einfach unfreundlich sind. Aber auch Menschen, die etwas suchen. Menschen, die Hoffnung brauchen. Oft wird gesagt, BE ist nicht mehr zeitgemäß. BE ist jetzt die Abkürzung für Buchevangelisation. Das kann sein. Es kann sein, dass es nicht mehr zeitangemessen ist. Es kann sein, dass es manchmal nervig ist für viele Leute. Aber dennoch glaube ich, dass wir durch Buchevangelisation Menschen erreichen, die wir sonst niemals erreichen würden. Dass Gott diese Arbeit gebraucht, auch heute noch, um Menschen Hoffnung und Trost zu geben. Als BE steht man oft in diesem Konflikt zwischen dem Verkauf und dem Gewinn von Menschen. Menschen, die ihre Bedürfnisse haben, Menschen, die ihre Sorgen und Nöte haben. Und diese Spannung zu ertragen, die eigene Abhängigkeit von dem Geld, aber auch der missionarische Auftrag, den wir haben. Missionarisch verstehe ich es in der Form, dass wir den Leuten Hoffnung bringen. Etwas, was uns selber erfüllt, dass wir darüber reden. Und ich habe auch oft erlebt, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist schön, aber ich habe einen anderen Glauben. Und das akzeptieren wir. Genauso wie wir akzeptieren, wenn die Leute die Tür zumachen. Und wir dann weitergehen. Und das ist, ich glaube, im praktischen Leben bei uns genauso oft, dass wir manchmal enttäuscht sind, wenn wir über unseren Glauben reden, aber es scheint niemand zu interessieren. Und es scheint auch nichts zu verändern. Und dann lassen wir einfach davon ab. Und wir vergessen es. Und wir lassen es sein, weil wir denken, ja, Gott ist größer, Gott kann ja alle Dinge tun. Aber Gott hat uns auserwählt, dass wir mit den Leuten reden. Dass wir den Leuten sagen, dass sie Hoffnung haben können. Indem wir über das reden, was Jesus getan hat. Nicht in einem aufdringlichen Ton, dass alle unserer Meinung sein müssten, nein. Einfach reden über die Hoffnung, die in uns ist. Aber es gibt auch Tage, besonders in der Buchevangelisation, die sehr anstrengend sind. Besonders, wenn man den ganzen Vormittag über abgelehnt wurde und man sich die Frage stellt, warum mache ich das überhaupt? Und man geht und man weiß es gar nicht, weil es scheint nicht zu funktionieren, es scheint nichts zu passieren und man ist enttäuscht. Man weiß, man sollte jetzt eigentlich an den Türen klingeln, aber da schimmert doch ein bisschen weiter weg die Bank am Bodensee und der Bodensee ist ja so schön, das Wetter ist gut und man setzt sich auf diese Bank und man wartet. Man stellt sich viele Fragen, wie zum Beispiel, Herr, ich arbeite für dich, ich bin für dich unterwegs. Und was habe ich davon? Gar nichts. Die Leute spucken mir ins Gesicht und ich verdiene nichts dabei. Herr, warum kannst du das zulassen? Die persönliche Verzweiflung auch, die Ängste, dieses nicht von Gott anerkannt werden für das, was wir tun. Ich glaube, dass wir in solchen Momenten oft fliehen. Oft fliehen vor unserer persönlichen Herausforderung. Fliehen vor dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und es ist normal. Es ist verständlich. In diesem Moment, in solchen Momenten, habe ich mich gefühlt wie Jona. Jona hatte einen klaren Auftrag von Gott. Geh, mach dich auf, geh nach Ninive und erzähl den Leuten von Jesus. Erzähl den Leuten die Gerichtsbotschaft. Und Jona ist nicht gegangen. Und so ging es mir auch einige Male, wo ich einfach nicht mehr konnte. Man war entmutigt, man war müde, man war kraftlos. Und man hat den Sinn dahinter nicht gesehen. Und man geht und setzt sich da irgendwo hin. Aber man weiß, man flieht. Man flieht irgendwo hin und man weiß gar nicht wohin. Man weiß, man hat einen Auftrag, aber man geht ihm nicht nach. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich heute auch mit euch die Bibel aufschlagen möchte und mir diesen Abschnitt mit euch im Buch Jona genauer anschauen möchte. Wie kam es dazu, dass Jona geflohen ist? Womit hat es damit auf sich? Und wir wollen aufschlagen Jona, das Buch, und dort Kapitel 1. Ich werde lesen aus der Elberfelder Übersetzung. Jona, Kapitel 1. Nochmal echt schön, dass viele von euch auch eure Bibeln dabei haben. Wir kommen, um das Wort Gottes zu studieren, und es ist echt schön, wenn wir dann immer die Bibeln aufschlagen können und selber darin lesen können. Uns nicht von jemandem erzählen brauchen, was da drinnen steht, sondern selber nachlesen können und selber prüfen können. Jona, Kapitel 1, und da wollen wir erstmal die ersten beiden Verse lesen. Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Hier passiert genau das, wonach wir uns so oft sehen. Die Welt um uns herum ist in ihrem moralischen Abfall so hoch, dass Gott jetzt eingreift. Wie oft wünschen wir, dass Gott eingreift, dass Gott in unseren Alltag bricht und uns eine Botschaft gibt und den Menschen zeigt, dass es nicht richtig ist. Und hier passiert genau das. Das Wort des Herrn geschieht. Es ist diese Offenbarung Gottes an Jona, der nun eine Aufgabe von Gott erhält. Interessante Anmerkung hier, Sohn des Amittai. Amittai kommt von der hebräischen Wurzel Emet und bedeutet Wahrheit. Jona, Sohn der Wahrheit. Interessante Randbemerkung. Und dann folgt in Vers 2, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Diese Bezeichnung große Stadt kommt im Alten Testament oft vor im Zusammenhang mit Babylon. Das heißt, wir sehen hier eine große Stadt, die über 120.000 Einwohner hat, aber auch mächtig ist. Eine politisch einflussreiche Stadt. Und was mich sehr begeistert, ist Gottes doppelter Imperativ. Er sagt hier, mach dich auf und geh. Diese doppelte Aufforderung, Jona, geh, geh sofort. Diese Dringlichkeit, die hier an den Tag gelegt wird, wo Jona einen Auftrag bekommt und ihn sofort ausführen soll. Und wir lesen in Vers 3, Jona machte sich auf. Jona machte sich auf. Die Elberfelder übersetzt, aber Jona machte sich auf. Und warum? Um dem Auftrag Gottes zu folgen oder nicht? Nein, hier steht, um nach Tarsis zu fliehen. Jona gehorcht auf diesen doppelten Imperativ, mach dich auf und geh, aber er geht woanders hin. Er geht nicht dorthin, wo Gott ihm gesagt hat, dass er hingehen soll, sondern er geht nach Tarsis und er flieht vor dem Angesicht des Herrn. Und dann heißt es, und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Und hier haben wir eine vielfache Wiederholung. Hier heißt es, Jona geht nach Jaffo hinab, nach Tarsis, um von dem Herrn zu fliehen. Und das wird wiederholt, nach Tarsis, um von dem Herrn zu fliehen. Das Interessante ist hier, dieses Wort hinab. Hinab. Jona flieht hinab, nach unten. Merken wir uns diese Bewegung nach unten hin. Vers 4. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind aufs Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Hier plötzlich wird Gott aktiv. Er sieht, dass Jona flieht, und was macht er? Er greift in die Natur ein. Er benutzt den Sturm auf dem Meer. Das Interessante ist, dass in der Mythologie es verschiedene Götter gab, die über das Meer geherrscht haben. Es wird interessant, wenn wir uns später die Schiffsleute anschauen. Aber Gott ist es, der hier Macht ergreift über das Meer und versucht, Jona eine Botschaft zu schicken. Vers 5. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war im untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Jona geht wieder hinab. Zuerst geht er hinab nach Jaffo, damit er nach Tarsis fahren kann. Jetzt ist er im Schiff und er geht hinab in die unterste Kabine des Schiffes. Und er schläft. Er flieht vor dem Angesicht Gottes. Und er geht so weit, wie die Erde es zulässt. Er geht hinab nach Jaffo, er geht hinab in das Schiff. Und es ist interessant, wie es gleich weitergeht. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Erfahrene Schiffsleute, Menschen, die sich auskennen in der Seefahrt, fürchten sich um ihr Leben. Und sie gehen zu Jona, um ihn zu bitten, dass er doch zu seinem Gott beten möge. Steh auf, genau, Vers 7. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Dieses Loswerfen kommt im Neuen Testament noch einmal vor. Dort, wo Jesus um Jesu Gewänder geworfen wird. Wer bekommt das Gewand Jesu? Hier wird das Los geworfen und das Los fällt auf Jona. Und man denkt sich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Gott greift jetzt zu einem Ritual, das nichts mit ihm zu tun hat, um den Leuten eine Botschaft zu geben, um ihnen zu zeigen, wo das Problem liegt. Vers 8, da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Denn er hat es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was wollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Denn die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, jetzt sind es die Schiffsleute, die plötzlich zum Herrn rufen. Und sie sagen, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen, um der Seele dieses Mannes willen, und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinen Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Die Flucht Jonas wirkt sich auf seine Mitmenschen aus. Aber die Flucht Jonas bewirkt auch, dass die Seeleute Gott anbeten. Das ist jetzt etwas Interessantes. Gottes ursprünglicher Plan war nicht, Jona in diese Situation mit dem wütenden Meer aufzubringen. Sein ursprünglicher Plan war ja, ihn nach Ninive zu schicken. Was mich begeistert an diesem Abschnitt, ist, dass Gott mit Jona diesen Umweg geht. Und er macht Jona klar, durch all die Lebensumstände, die ihm begegnen, dass er zurückgehen soll, dass er eine Aufgabe hat. Dass er eine Verantwortung hat, die er als Prophet Gottes den Menschen schuldig ist. Nun, das Meer wird immer stürmischer. Die Seeleute bekehren sich zu Gott und Jona befindet sich im Wasser. Zuerst ist er nach Jaffo hinabgestiegen, dann in die Schiffskajüte. Jetzt befindet er sich im Wasser. Wie tief kann er noch fallen? Und wir lesen in Vers 2, da verschluckt ihn ein Fisch. Und im Bauch des Fisches, glaube ich, hat er den Boden erreicht. Ist er am Boden aufgeprallt. Später äußert sich Jona und sagt, er weiß, dass er nicht vor Gott fliehen kann. Aber er hat es trotzdem getan. Ich glaube, dass es uns oft so geht. Wir wissen genau, vor Gott kann man nicht fliehen. Aber wir tun trotzdem nicht, was er gesagt hat. Jona ging es so. Jona hatte eine Aufgabe. Jona sollte Ninive bekehren. Er sollte seine Feinde, es waren ja seine Feinde, er sollte sie bekehren. Er sagt auch später, er hatte Angst, dass die Leute sich tatsächlich bekehren. Weil er weiß, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und wie steht er dann da? Wie steht er da, wenn die Leute, wenn er etwas prophezeit hat, was nicht eintrifft? Jonas Geschichte ist voller innerer Zerrissenheiten. Eigentlich sollte er sich für die Leute freuen, die Gott gerettet hat. Und Gott macht diesen Vergleich später. Er sagt, du hast so viel Mitleid mit diesem Rizinusbaum, warum sollte ich nicht Mitleid mit 120.000 Menschen haben? Das Mitleid Gottes, das Mitgefühl Gottes für die Menschen in unserer Zeit. Jona macht sich auf. Er begibt sich auf einen tiefen Weg. Er flieht, so tief es geht. So weit weg von Gott, wie es nur geht. Aber egal, wo Jona ist, Gott lässt ihn nicht alleine. Weil er an ihn glaubt. Weil er das Vertrauen in ihn setzt. Manchmal glaube ich, möchte Gott durch uns Menschen retten. Er möchte Menschen zu sich bringen. Er möchte ihnen zeigen, was er für sie getan hat und wie sehr er sie liebt. Und er möchte uns dafür gebrauchen. Und manchmal, wenn wir dann am Einkaufsladen stehen und wir diese traurige Frau sehen, die uns gegenübersteht, und uns dieser innere Impuls ergreift, hey, sprech sie doch mal an, frag sie, was los ist. Und wir uns sagen, nein, ich kenne sie doch gar nicht, ich habe doch nichts mit ihr zu tun. Wenn wir weitergehen, unsere Augen schließen vor den Menschen, die Fragen haben, weil wir doch so viel zu tun haben, weil wir so viele Aufgaben haben im Alltag. Wie oft fliehen wir vor Gott? Und wie viel von Jona steckt auch in uns drin? Interessant ist, dass Jona einer der erfolgreichsten Evangelisten war. Er predigt eine Botschaft des Gerichts und 120.000 Menschen bekehren sich zu ihm, bekehren sich zu Gott. Ein Erfolg, eine Freude, ein Freudenfest. Aber Jona sieht das nicht so. Jona ist enttäuscht. Jonah hat Angst. Er ist erzürnt. Interessant ist, dass Jesus selbst Bezug nimmt auf Jonah. Das Zeichen des Propheten Jonah. Wenn wir uns Jonah und Jesus anschauen, haben beide viel miteinander gemeinsam. Jonah ist in dieser misslichen Lage des Sturms, wie wir gerade gelesen haben. Und er sieht, hey, wenn nicht gleich etwas passiert, dann werden wir alle sterben. Aber das will ich nicht. Ich will nicht, dass die Menschen um meinetwillen sterben. Und was schlägt er ihnen vor? Opfert mich. Opfert mich, so werdet ihr weiterleben. Jonah war bereit, sein Leben für die Schiffsleute zu lassen. Warum? Weil er sich selbst in diese Lage gebracht hatte. Bei Jesus ist es ähnlich. Auch Jesus war bereit, für die Menschen zu sterben. Und der eine wesentliche Unterschied zwischen Jonah und Jesus ist, dass Jesus es freiwillig gemacht hat. Jonah ist durch Umstände in diese Situation gekommen und er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er sich nicht entscheidet, sterben alle. Aber Jonah will das möglichst geringe Übel haben. Beide sind 3 Tage verschollen. Jesus im Grab und Jonah im Bauch des Fisches. Jesus ist freiwillig im Grab. Jonah ist nicht freiwillig im Bauch des Fisches. Und dennoch passiert etwas in diesen 3 Tagen, wo er im Bauch des Fisches ist. Es passiert etwas in seiner Gesinnung, das ihn verändert und das ihn bereit macht zu erkennen, dass er mit Gott nicht versagen kann. Wir lernen von Jonah, obwohl Jonah geflohen ist. Wir lernen von Jonah, obwohl er bereit war, bis in die Tiefen des Meeres zu gehen, um vor Gott zu fliehen. Und wir lernen auch von Jonah, wenn er Erfolg hatte und sich dennoch nicht freuen konnte. Es gibt im Wort Gottes so viele Dinge, die wir lernen können. Aber auch Ermutigung, die wir aus den Geschichten lernen. Eine Sache, die ich für mich aus Jonah lerne, ist, dass Gott uns nicht alleine lässt. Wir wollen vor ihm fliehen, weil wir Angst vor der Herausforderung haben. Angst vor der Aufgabe, die uns gegenübersteht. Angst vor dem Gespräch. Angst, uns auf neue Dinge einzulassen. Angst, den Leuten einfach zu sagen, am Ende des Gesprächs, Jesus hat dich lieb. Weil es befremdlich wirkt. Wir haben Angst vor so vielen Dingen. Und auch mir ging es so. In den Tagen, an denen ich in der BE einfach keine Kraft, keine Lust und nur noch das Verlangen hatte, wegzugehen, zu fliehen, alles hinter mir zu lassen. Man war doch nicht alleine. Man hatte trotzdem diesen Drang, hey komm, mach noch diese eine Tür. Nicht, weil deine Heilsgewissheit davon abhinge oder so. Nein. Einfach, weil ich mit dir noch Pläne habe. Gott, der sagt, ich möchte mit dir Menschen erreichen. Ich möchte Menschen zur Hoffnung bringen. Ich möchte den Menschen etwas geben und ich möchte dich dafür gebrauchen. Oft glauben wir, dass wir so viel opfern. Wir opfern so viel, wenn wir für Gott hinausgehen. Wir legen unseren Ruhm, unsere Anerkennung, alles vor und wir opfern Gott alles. Und wir vergessen dabei, wie viel Gott für uns geopfert hat. Und das sind schwierige Fragen, persönlich auch für mich schwierige Fragen. Wie gehe ich damit um, wenn ich für Gott tätig bin? Wenn ich meine Gaben und Fähigkeiten in seine Hände lege und scheinbar nichts passiert. Gott hat uns eine freie Wahl gegeben. Und er gibt sie jedem Menschen. Er gibt sie allen. All den 90-95%, die uns die Tür vor den Augen zuschlagen, er gibt ihnen die Chance und er gibt ihnen die Freiheit, Nein zu sagen. Weil ohne Freiheit Liebe nicht möglich ist. Gott kann durch uns wirken. Manchmal sehen wir nicht vor uns liegend, was wir bewirkt haben. Wir versuchen, unseren Erfolg zu messen an Taufzahlen, an Geld oder an anderen materiellen Dingen, an sichtbaren Dingen. Aber Gott bemisst und bewertet Erfolg anders. Es war so, dass wir wie in der Zeit der Buchevangelisation mit vielen Menschen in Berührung gekommen sind. Und was mich begeistert hat, war, am Ende konnten wir zwei Leute mit in den Gottesdienst einladen. Einfach so von der Tür, mit dem Gespräch an der Tür, in den Gottesdienst. Nach einer kurzen Einladung, die Leute sind gekommen und man konnte sich mit ihnen anfreunden, man konnte sie kennenlernen, ihre Ansichten, wie sie denken. Manchmal denken wir, dass wir nicht erfolgreich sind. Manchmal denken wir, dass wir versagt haben, dass wir geflohen sind. Aber Gott sieht es anders, weil Gott Erfolg anders bewertet. Und so wünsche ich mir für uns, für jeden Einzelnen von euch, dass wenn wir an unsere Schwellen kommen, unserer Kraft, unserer Motivation, unseres Glaubens, dass wir warten und geduldig bleiben. Dass wir uns die Zeit nehmen, um wieder aufzutanken, wieder durchzuatmen und wieder weiterzugehen. Weil Gott alle Tage bei uns ist. Das hat er uns versprochen. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Und wir folgen ihm, so wie er es für richtig hält. Das wünsche ich mir für mich, für euch auch. Und wünsche euch Gottes reichen Segen dabei. Amen.